Ja, zuerst mal grüße ich Sie ganz herzlich zusammen mit meiner Frau und freue mich sehr, dass der Gottesdienst wieder hier und nicht nur über Zoom stattfindet. Als das Volk Israel in der Gefangenschaft war in Babylon, hat Gott ihnen versprochen, ich führe euch wieder zurück nach Jerusalem ins gelobte Land. Und tatsächlich, es kam der Tag, da hat der persische König dem Volk Israel erlaubt, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Aber als sie in Jerusalem waren, da waren sie enttäuscht. Denn die Stadtmauer war zerbrochen, die Stadt war zerstört und der Tempel war nicht mehr da. Der persische König hat ihnen dann schließlich erlaubt, die Stadtmauer wieder aufzubauen, sogar den Tempel wieder aufzubauen. Und dann kamen sie zusammen in dem Gebäude, in dem neuen Tempel, und dann haben sie gesagt, oh, wie schön war der alte Tempel unter Salomo. Was ist das für eine entsetzliche Hütte? Und doch wussten sie und die Propheten sagten ihr, ihnen, Gott ist bei euch, auch in dieser Situation. Und später wurde der Tempel wieder wunderbar erbaut. So sind wir jetzt aus Corona wieder hier zusammengekommen, sozusagen in die zerstörte Stadt. Und überall, wo ich zurzeit einen Predigtdienst habe, ist die Gruppe ganz klein, kommen nur wenig Menschen zusammen. Aber wir freuen uns, dass die Gemeinde wieder beieinander ist. Auch wenn die Zahl vielleicht sehr klein ist. Und wir haben die Verheißung Gottes, dass Gott hier mitten unter uns ist. Und wie das Volk Israel damals, dürfen wir mit anpacken und mit aufbauen in der Verheißung, dass Gott seine Kirche nicht verlässt, sondern dass Gott seine Kirche baut. Nun zu unserem Text im Epheserbrief. Wir sind schon bestens vorbereitet auf dieses Thema, denn wir haben die Lieder dazu gesungen. Heute geht es um die Gnade Gottes. Und ich möchte dazu zum Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Es war in der alten Zeit der Segelschiffe, als der Kapitän Braun unterwegs war auf seinem Schiff über die Weltmeere.
Diese
So wie man sich so einen Seebären vorstellen muss, er hat geflucht und gesoffen und seine Mannschaft wie Schulbuben herumkommandiert. Aber er war ein guter Kapitän und er verstand sein Handwerk. Nun an einem Tag, als er hochgeklettert war zum Ausguck, wurde ihm plötzlich schwindelig. Er zog sich mit so ein paar Worten in seine Kajüte zurück, hat mir eine leichte Bronchitis geholt. Aber der Schiffsarzt hat ihn angeschaut und mit ganz besorgter Miene zum ersten Offizier gesagt: Ich glaube nicht, dass unser Kapitän lebendig an Land kommt. Und auch der Kapitän selbst war sich über seine Situation durchaus im Klaren. Und als der erste Offizier zu ihm in seine Kajüte trat, um die Befehle entgegenzunehmen, fragte er ihn plötzlich: Gibt es hier auf dem Schiff eine Bibel? Der Offizier war überrascht. Eine Bibel? Redet jetzt der alte Kapitän im Fieber wirres Zeug? Aber der Kapitän keuchte: Hau ab, verschwinde und komm nicht ohne Bibel zurück. Nun gab es auf diesem Schiff einen kleinen, neuen Kabinenjungen, Joe Prescott. Den hatte der Offizier einmal in seiner Hängematte etwas lesen gesehen. Hol deine Bibel und bring sie dem Kapitän sofort in seine Kabine. Er klopfte an der Tür und trat ein. Mir wurde gesagt, dass ich Ihnen meine Bibel bringen soll, sagte er. Setz dich, lies mir irgendetwas vor. Ich werde vielleicht nie mehr den Hafen erreichen. Und da las Joe Prescott Johannes 3, wir haben es vorher mitgelesen, die Geschichte von Jesus und Nikodemus. Und Vers 16 las er ganz langsam, sodass der Kapitän jedes Wort verstehen konnte. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun wird jeder, der sein Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Der Kapitän öffnete die Augen und starrte den Jungen an.
Der
Bitte, Sir, darf ich Ihnen den Vers noch einmal so vorlesen, wie ihn mir meine Mutter immer vorgelesen hat? Lies ihn, wie immer du möchtest, keuchte der Kapitän. Also las Joe den Vers noch einmal. Gott liebt Joe Prescott so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun wird Joe Prescott, wenn er sein Vertrauen auf Gott setzt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Der Kapitän hatte sich ihm ganz zugewandt. Lies das noch einmal, Junge, und setz den Namen deines Kapitäns ein. Und so las Joe noch einmal, Gott liebt Captain Brown so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Nun wird Kapitän Brown, wenn er sein Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Das ist es, knurrte der Kapitän. Das ist der Anker. Damit komme ich in den Hafen. In unserem Predigtext heißt es, aber Gott, der reich ist, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Der Kapitän war ein Leben lang ohne Gott unterwegs. Und er hat ein rustikales Leben geführt. Aber dann gab es diesen einen Punkt, als er krank in seinem Bett lag. Und da hat sich ihm ein kleines Fenster zum Himmel, zur Ewigkeit geöffnet. Ein Glück, dass es diesen Schiffsjungen gab, der den Mut hatte, in seiner Hängematte in der Bibel zu lesen. Und das einfache Wort aus dem Evangelium hat diesen Kranken angesprochen. Die Gnade hat sein Leben auf ein neues Fundament gestellt. Er hatte keine Zeit mehr, gute Werke zu tun, aber er hatte einen Hafen gefunden. Unser Kapitel im Epheserbrief beginnt mit dem Satz, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Im Denken der Bibel gibt es das, das Alte, Tod in euren Übertretungen, und das Neue, die alte Welt und die neue Welt.
Und 是有这样一个概念的，老的和新的，旧的和新的。
Und wir als Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, können uns nicht einfach entscheiden, will ich jetzt gut sein oder böse, will ich jetzt in der alten oder der neuen Welt leben. Ein Kind wächst ins Leben hinein, ohne dass es sich viel Gedanken macht. Es wird geprägt vom Elternhaus, von den Nachbarn und Freunden. Und Paulus schreibt, ihr habt früher gelebt nach der Art dieser Welt. Und wir wissen, jede Zeit hat ihren Geist, ihre Ideale und ihre Ziele. Man kann sich sein Leben nicht einfach erfinden. Wir erleben das, was uns die Umwelt vorgibt, und dann verhalten wir uns dazu. Es ist etwas Großartiges, wenn sich Eltern bemühen, ihr Kind in die Verantwortung hineinzuführen. Und es wäre wunderbar, wenn aus einer gelungenen Erziehung heraus alle Menschen das selbstverständlich Gute tun. Aber wir wissen auch, dass diese Welt anders tickt, so wie wir es tatsächlich tagtäglich erleben. Gibt es in dieser Welt unendlich viel Leid? Ich lese zurzeit ein Buch über den Völkermord in Ruanda. Man muss sich das einmal vorstellen. Über Nacht packen normale Menschen, die am Sonntag in den Gottesdienst gehen, ihre Machete aus und hacken ihre Nachbarn kurz und klein, Frauen, Kinder, Schwangere. Hunderttausende sind brutalst ermordet worden. Aber wir wissen nicht nur im fernen Afrika, auch in unserer Gesellschaft gibt es Unrecht, gibt es Gemeinheit, Gleichgültigkeit, Leid und Not. Und nun beschreibt uns die Bibel Gott, wie er unter dem Leid und unter der Schuld und unter diesen Taten der Menschen leidet. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, ein Gott des Rechts und ein Gott des Friedens. Und er ist ganz besonders ein Gott der kleinen Leute, die vom Schicksal getroffen sind. Er will kein KZ wie in Deutschland oder ein Genozid wie in Afrika. Das ist nicht seine Schöpfung.
Er will kein KZ wie in Deutschland oder ein Genozid wie in Afrika.
Aber nun ist Gott nicht im Himmel aufgeregt, auf und abgelaufen, hat sich die Haare gerauft und hat aus lauter Frustration auf den Tisch geschlagen. Wir würden das ja so gern machen, zu sagen, das sind jetzt die Guten und das sind die Bösen, die sind in Ordnung und die müssen bestraft werden. Und wir wissen genau, dass es nicht so einfach ist. Es gibt nicht einfach Schwarz-Weiß. Also noch einmal, Gott leidet an unserer Welt. Es macht Gott etwas aus, wenn Menschen andere mit ihren Macheten erschlagen. Und es macht auch Gott was aus, wenn hier unter uns Menschen leiden, wenn sie ein schweres Los tragen. Gott ist ein Gott, der sieht und hört. Und deshalb wurde er Mensch. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Und Jesus hat sich auf unsere Welt mit all ihrer Bosheit eingelassen. Und es waren nicht zuerst die bösen Römer, es waren auch die Frommen und Gerechten, die Pharisäer und die Priester, die dafür sorgten, dass Jesus von der Bildfläche verschwand. Jesus hat die ganze Bosheit auf sich genommen, hat sie getragen. Und die ersten Christen staunen darüber. Dadurch wurde die Bosheit überwunden. Auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das sagt uns das Bibelwort heute. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. In Ostafrika gibt es den berühmten schwarzen Stein. Wir haben ihn in einem Seminar mit Frauen selber hergestellt. Das war zunächst einmal ein Stück vom Oberschenkelknochen eines Rindes. Man musste das im Feuer ausglühen, noch einiges andere dazu tun. Und so wurde es uns erzählt, diesen Stein muss man mitnehmen, wenn man unterwegs ist im afrikanischen Busch. Und wenn man von einer giftigen Schlange gebissen wird, dann kann man diesen Stein auf die Bisswunde legen und festbinden. Und dieses Stück hat eine unglaubliche Saugkraft und kann das Gift aus dem Körper herausziehen. Das stimmt wirklich, so ist das. Wir haben die hergestellt. Jesus ist unser schwarzer Stein. Er saugt das Böse aus unserem Leben heraus. So heißt es hier, hat uns, die wir tot waren, in Sünden lebendig gemacht. Und so hatte sich auch dieser Kapitän sagen lassen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit auch dieser Kapitän, wenn er sein Vertrauen auf Gott setzt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist Gnade, die Gnade der Bibel, wenn mich Gott auferweckt zu diesem neuen Leben. Und wenn ich das begreife und annehme, wenn ich auf das Kreuz schaue, er zieht dir das Gift der Bosheit aus deinem Leben und macht dich neu. Und du kannst den Herrschaftsbereich des Alten zurücklassen. Du brauchst nichts zu tun, was sie dir befehlen. Du wirst dir dieses neue Leben einfach schenken lassen. Es ist umsonst. Du wirst es einfach glauben. Das Alte ist tot und das Neue hat durch Christus in mir begonnen, wirklich begonnen. Und an dieser Stelle ist es egal, ob ich nun als Seebär ein Leben lang geflucht habe, ob ich als Ruander die Machete mit meinen Nachbarn erschlagen habe oder eben an der Stelle schuldig geworden bin, was ich nicht mehr rückgängig machen kann. Uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt ist das Leben neu und funktioniert nicht mehr nach dem Schema F. Nun heißt es in unserem Text am Ende, geschaffen in Christus, also das neue Leben, wo das alte zurück ist, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Und das ist wirklich so gemeint. Ich lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Gott hat Christus auferweckt und ihn zu seiner Rechten erhöht. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und hat alle Gewalt. Und gleichzeitig ist er das Haupt der Gemeinde.
Ich 复活，而且耶稣基督现在坐在神右边，他有一切的能力，而且他是整个教会的元首。
Als Christen, die wir neu geworden sind durch den Glauben, sind wir lebensmäßig mit dem Auferstandenen verbunden. Und wenn er das Haupt ist und ich ein Glied an diesem Leib, dann gehören wir auch als Leib alle miteinander zusammen. Und schaffen miteinander das gute Werk Gottes. Natürlich leben wir noch im Alten, in den Bezügen dieser Welt. Aber jetzt als die Neugewordenen, als die Glieder am Leib Christi, Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so ausgedrückt: Der Jünger Jesu folgt seinem Herrn. Und darin hat er jetzt keinen unmittelbaren, direkten Zugang mehr zu seinen Mitmenschen, zu seinen Mitjüngern, auch zu den Dingen dieser Welt. Sondern dazwischen steht immer Jesus, zwischen mir und meinem Bruder, zwischen mir und den Sachen. Und Jesus ordnet, bestimmt, prägt und heilt die Beziehung. Man kann auch sagen, das ist ein Kampf. Das sind zwei unterschiedliche Kraftfelder. Und es kommt darauf an, im Kraftfeld von Jesus zu bleiben, zu leben oder wieder neu zurückzukehren. Dazu noch einmal Ruanda. Die meisten der Hutus und Tutsis dieser beiden Stämme waren lebendige Christen. Und dann fing dieser schreckliche Geist an, das Land zu benebeln. Da sind Freunde und Kollegen gekommen und haben dir eine Machete in die Hand gedrückt und gesagt, du musst jetzt auch mitkommen. Oder bist du ein Verräter? Machst du heimliche Sache mit den anderen? Und da war es sehr schwer, den Christenstand zu bewahren, das neue Leben. Und viele, so sagen sie, haben nur widerwillig mit der Machete draufgeschlagen, sind mitgelaufen, weil sie meinten, sie müssten das. Paulus sagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Aber Gott ist es, der in uns wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen.
保罗说道：“你们要在恐惧和战争里面成圣，但是上帝他在我们里面是成就彼此，是你想，就是你的愿望，并且你会成就。”
Aber nun lasst uns noch dieses Wort von der Gnade auch ganz praktisch für uns selber durchdenken. Als dieser Kapitän krank in seinem Bett lag, hat ihm sich ein kleines Dachfenster zur Ewigkeit hin geöffnet. Und er konnte die Gnade annehmen und neu werden. Als Pfarrer der Badischen Landeskirche habe ich sehr viele Kinder getauft und Jugendliche konfirmiert. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wo geschieht das nun eigentlich? Wo nehmen wir das Evangelium an? So an, dass wir neu geworden sind, dass Christus in uns lebt. Und dass dieses neue Sein angefangen hat, unser Leben zu prägen. Ist das bei mir eine Wirklichkeit geworden, in meinem Leben? Wo ist es eine Wirklichkeit geworden, eine mich bestimmende Existenzform? In unserer Kirche gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, die Möglichkeit der Tauferneuerung. Und das meint, ja, ich will das jetzt noch einmal bestätigen. Ich will das jetzt noch einmal bekräftigen. Ich will es mir noch einmal zusagen lassen. Der Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat auch mich persönlich, der ich tot war in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden bin ich selig geworden. Ich lebe, aber Christus lebt in mir. Und das soll gelten, das soll die Wirklichkeit meines Lebens bestimmen. So will ich an Christus bleiben, dem Haupt und in der Gemeinde. Und wo uns das gewiss ist, was dieser Text heute sagt, da können wir den alten und neuen Lieder diese Gnade besingen, so wie wir es vorher getan haben, und unserer Gott von Herzen dafür danken. Ich möchte nochmal so sagen, wie es uns überliefert ist: How amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
其恩典何等甘甜，像我这样的罪人，我曾经失上，但是今被寻回，曾经瞎眼，但如今我看见。
Und ein Lied aus dem evangelischen Gesangbuch. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit.
上帝的恩典临到我，这个恩典我并不配。我现在属于那个，我现在惊叹这样子奇异的恩典，但是我自傲的心、骄傲的心，好像从未知道去寻求这样的恩典。但是现在我知道了，现在我喜悦，现在我要歌颂上帝的怜悯和恩典。
Und ein neues Lied aus unserer Zeit, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühjahr fällt. Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. Hey, oh, du schenkst mir Gnade, hey, oh, und Barmherzigkeit, hey, oh, ich will tanzen, Herr, vor dir.
一首比较现代的歌这样唱道，主啊，你的恩典临到我的生命当中，就像降在春天的雨一样的，你的恩典留下来，并且浸透我的全人。你赐给我恩典，你的怜悯是多么的好，我要在你的面前跳舞歌唱。
So dürfen wir in dieser Gnade bleiben und die guten Werke tun, von denen Paulus hier geschrieben hat.
所以我们可以停留在上帝的恩典当中，并且一起做上帝的善工。
Amen.